Der Heel-Turn von Luke Littler auf der Bühne nach dem 4:2-Zittersieg gegen Rob Cross. Trotzdem natürlich ein starkes Spiel mit 106,5, was er da spielt. Der Krimi-Sieg von Kevin Dudes, der die letzten 6 Legs gegen Nathan Aspinall am Nachmittag für sich entscheidet. Der Headloss von Ricky Evans in der Partie gegen Charlie Manby. Die makellose Bilanz von Ryan Searle nach der 4. WM-Runde. Wir blicken auf WM-Tag Nummer 16 live aus London, jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der 3. Ausgabe zwischen den Jahren aus London. Wir melden uns mit dem 1. Tag ohne jegliche deutsche Beteiligung. Die deutsche Brille, die haben wir endgültig absetzen müssen, schon vor 24 Stunden. Jetzt haben wir den Fokus auf der Runde der letzten 16. Erstmal dem Abschluss der Runde der letzten 32. Das alles wird jetzt besprochen hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und neben mir sitzt Jan Toden, der Dartsdoc. Hi.
Grüß dich, Kevin.
An dieser Stelle nochmal die Info, den Podcast könnt ihr natürlich auf den bekannten Plattformen hören und wer werbefrei dabei sein möchte, der abonniert uns bei Patreon. Vielen Dank an die besonderen Unterstützer dort, aber auch an alle anderen, die uns unterstützen, die auch vielleicht 5 Sterne hinterlassen bei Apple, bei Spotify, das hilft uns sehr. Und an der Stelle natürlich die Info, der Sport1 Darts Newsletter ist hier wie immer in der Verlinkung in der Folgenbeschreibung zu finden. Dann gibt's auch noch den Link zu den letzten Restbeständen der Checkout-T-Shirts und den Link zu unserem Werbepartner oder unseren Werbepartnern. Dann gehen wir jetzt rein mit der Analyse der letzten Nachmittagssession in der 3. Runde. Wir blicken zunächst auf den Sieg von Justin Hood gegen Ryan Meikle. Es war ein 4:1. Du warst schon ein bisschen früher in der Halle. Ich habe jetzt nicht alles mitbekommen. Deswegen übergebe ich den Staffelstab erstmal an dich. Ja, Justin Hood setzt sich erwartungsgemäß durch. Aber war jetzt auch nicht ein Spiel ohne Gegenwehr.
War kein Spiel ohne Gegenwehr. Es war so ein bisschen der Auftakt zu den offenen englischen Meisterschaften, die heute stattgefunden haben. Wir hatten nur Spieler aus UK mit Ausnahme von Kevin Dudes. Es war eine Begegnung zwischen Justin Hood und Ryan Meikle, die jetzt nicht so ganz das große Interesse erstmal gezogen hatte. Beim Walk-On im Medienbereich war die Anwesenheit ein N gleich 1, nämlich ich. Trotzdem muss man sagen, Justin Hood hat dann auch direkt diesen Walk-On genutzt, mit seinem Hut auf und ordentlich die Halle versucht anzuheizen. Er ging, muss man ja sagen, mit einem Turnier-Average von ca. 101 Punkten in dieses Match. Das muss man sich nochmal vorstellen. Justin Hood, der wahrscheinlich vielen gar nicht so bekannt war. Und die große Frage war eigentlich von Anfang an, wird er dieses Niveau halten können? Wenn er das halten konnte und Ryan Meikle sich nicht deutlich steigern würde, dann wäre das eine klare Sache gewesen. Ja, und es fing dann doch relativ klar an. Justin Hood kann nach ein bisschen Unsicherheiten auf beiden Seiten den ersten Satz mit 3:2 gewinnen, legt im zweiten Satz mit einem 3:1 nach. Hier auch so ein erstes Schmankerl mit einem 128er Bull-Finish, muss man sagen. Am Ende nochmal etwas gestruggelt, aber 3:1 nach Hause gebracht. Und dann gibt es so einen kleinen vermeintlichen Bruch im Spiel.
Justin Hood, der kassiert dann bei 3:0 Führung tatsächlich noch einen Satzverlust. Also als das Spiel eigentlich klar in Richtung von Justin Hood lief, war Ryan Meikle nochmal zur Stelle und nimmt 2 High Finishes hintereinander raus. 146, 147, das hatte ich dann auch wieder gesehen. Und in dem Moment, ja, hat man jetzt noch nicht mit dem großen Comeback gerechnet, aber dafür muss man natürlich dem Barber Props geben. Und dieses große Comeback, es wäre sogar noch möglich gewesen. Viel fehlte nicht, denn Meikle hat wirklich dann hinten raus seinen Standard immer weiter verbessern können. Die Doppel waren auch da. Da steht am Ende auch bei starken 50%. Das ist dann so eine typische Meikle-Bilanz. Und ich würde auch sagen, die 95, die er spielt, die sind eben ein bisschen über dem normalen Niveau. Und trotzdem reicht es nicht zu einem weiteren Satzgewinn, weil Justin Hood dann im Decider von Satz Nummer 5 wirklich die besten Darts im wichtigsten Moment nochmal auspackt.
Ja, er muss am Ende, er steht bei 184 Rest und spielt da ja eiskalt eine 144 mit Triple 20, Triple 20, Triple 8 für 40 Rest. Und da kam Meikle dann nicht mehr hinterher und Justin Hood macht es dann auch wirklich souverän. und kommt hier durch. Aber ja, was du sagst, diese Steigerung, die Ryan Meikle ab Satz 3 gebracht hat, hat das Ganze nochmal so ein bisschen spannend gemacht. Und die Zahlen von Ryan Meikle lesen sich ja quasi wie die Zahlen eines James Wade. Und wenn hier James Wade gestanden hätte, denn der spielt ja eigentlich genau diese Zahlen seit Jahren, dann hätte man eine knappe Partie erwartet. 4-1, es ist dann doch ein bisschen deutlicher. Aber Justin Hood, ja, zeigt einfach weiterhin, dass die ersten Leistungen in diesem Turnier bisher, dass das keine Eintagsfliegen waren. Also er ist einer dieser Spieler, der auf gute Leistungen eine weitere gute Leistung aufpropfen kann. Und dann musst du auch als vielleicht erstmalig Favorit wirklich in diesem Turnier gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner das Ganze so reproduzieren. Und das hat er astrein gemacht.
Und wir sehen ihn wieder am Achtelfinaltag heute gegen Josh Rock. Heißt übrigens auch, der Sieg von Justin Hood befördert ihn in die Top 64. Er ist ohnehin im zweiten Tourkartenjahr jetzt. Also da geht es für ihn nicht um die Tourkarte, aber für andere. Stephen Burton hat die Tourkarte jetzt verloren, muss in die Q-School mal wieder. Und Mario Vandenbuchrade, der hängt jetzt in den sogenannten Dom-Taylor-Seilen. Also ist auf 65 abgerutscht. Kann aber vielleicht noch ein bisschen hoffen, wenn irgendwie dieser Case Dom-Taylor vor der Q-School geschlossen wird. Und ja, das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige Situation für den Belgier. Schwierig die Situation oder noch nicht ausgeräumt ist die Situation auch für Lukas Wenig. Das muss aber wirklich mit dem Teufel zugehen. Es wird sich dann am heutigen, Dienstag entscheiden. Dazu später mehr.
Ja, und vielleicht noch ein paar Worte zur Pressekonferenz. Da wurde Justin Hood natürlich wieder obligatorisch auf die Story angesprochen, dass er ja sein Preisgeld in einen chinesischen Imbiss investieren will. Da hat er gesagt, ja, ab dem nächsten Sieg wäre das dann wirklich der Fall. Und was er auch so ein bisschen betont hat, hat gesagt, dass für ihn dieses erste Jahr auf der Tour eigentlich so ein bisschen Testballon war. Er hat gesagt, ich will mal gucken, wie ich da ankomme. Und ja, wenn ich Ende des Jahres sehe, ich kann da gut mithalten, dann werde ich im zweiten Jahr noch mehr Gas geben. Auch er hat sich, wie wir das manchmal hören, als eher trainingsfaulen Spieler hingestellt. Er hat gesagt, ja, während der PDC-Events, da trainiere ich schon. Aber wenn es jetzt nicht geklappt hätte, hätte es nicht geklappt. Aber er kündigt nicht nur für dieses Turnier, sondern auch für die nächste Saison dann eigentlich noch eine Steigerung an. Das fand ich ganz interessant.
Partie Nummer 2, dann die Begegnung zwischen Ricky Evans und Charlie Manby. Hier setzt sich mit Charlie Manby erneut der WM-Debütant durch. Damit nach Andreas Harrison und Justin Hood der dritte Debütant im Achtelfinale der WM. Das auch wirklich eine unfassbare Quote. Aber jetzt für Charlie Manby auch jetzt keine Sensation. Ich meine sogar, Micha und ich hätten ihn ins Achtelfinale getippt. Also gab auch einige, die ihn da gesehen haben. Und der Turnierbaum hat es hergegeben. Vor allen Dingen muss man sagen, rückblickend betrachtet, er hat durch den dramatischen Sieg in diesem ja fast schon legendären Duell mit Cameron Menzies aufgrund der Szenen da im Nachgang des Spiels, da hat er sich den Baum wirklich geöffnet. Und sein Gegner heute, Ricky Evans, der hat natürlich mit James Wade, den er rausnimmt, da auch alles hier so ein bisschen möglich gemacht. Denn Ricky Evans und die Runde der letzten 32, das ist keine Liebesheirat, um es vorsichtig auszudrücken. Es geht ja sogar noch gut los. Walk-on, mal wieder ganz besonders, holt sich dann die Pompons aus seinem Stuff und tanzt dann da so ein bisschen mit rum, kommt gut rein, ohne gut zu spielen. Manby hat unfassbar viel auf Doppel liegen gelassen. Erster Satz 3-1 an Rapid, dann Satz 2. Manby erstmal zur Stelle, holt ihn mit 3-2. 3-0 geht Satz 3 dann wiederum an Ricky Evans und Satz 4 ist dann eine ganz wichtige Szene. 2-1 führt Ricky Evans und dann kann Manby den Satz drehen und geht dann, nachdem er den Decider holt, erstmal so richtig aus dem Sattel. Mit dem letzten Dart checkt er dort, Evans war auf 122 gestanden, möglicherweise dann auch mit einer Finish-Gelegenheit, aber das werden wir nie erfahren, wie das ausgegangen wäre. Auf jeden Fall war es aber wirklich der absolute Turning Point im Match, denn dann gab es die letzte Pause und danach kam ein komplett verwandelter Ricky Evans zurück auf die Bühne.
Ja, und leider für ihn ein deutlich negativ verwandelter Ricky Evans, der tatsächlich in beiden Sätzen dramatisch im Average abfällt. Im fünften Satz kann er nur noch knapp 74 Punkte spielen. Im sechsten Satz fällt er sogar unter 65 ab. Das ist sind mit die schlechtesten Satz-Averages, die es bei dieser WM gegeben hat. Und das kam irgendwie, also man konnte sich diesen Bruch so kaum erklären. Das war ja fast, als ob ihm da in der Pause einer mit dem Hammer auf die Hand gehauen hat. Er war überhaupt nicht mehr akkurat. Er hat gestreut, dass es ja schier unglaublich war. Und dann hat er das auch sehr, sehr an sich rangelassen und ja, die Konzentration verloren, die Ernsthaftigkeit verloren. Und Charlie Manby, der anfangs massive Probleme auf die Doppel hatte, lange unter 20% auf die Doppel lag, sogar unter 15%, hat es dann in diesem Bereich auch klinischer gemacht und daraus, also es ist knallhart bestraft, muss man sagen.
Ich fand ihn aber jetzt nicht sonderlich herausragend. Also er hat eigentlich nur das gemacht, was er machen musste. Die Katastrophe war halt, dass Evans hier 73 und 65 spielt.
Das stimmt.
Ich war jetzt nicht sonderlich beeindruckt von Charlie Manby. Auch wenn das jetzt hart klingt bei jemandem, der jetzt hier so durchkommt. Ich war nicht beeindruckt wegen der Darts, die er geworfen hat. Ich war eher beeindruckt, wie er die vielen verpassten Darts auf Doppel in den ersten 3-4 Sätzen verpackt hat. Das fand ich krass gut.
Ja, aber genau, ich finde, das ist auch eine gewisse Reife. Die Dartspieler sprechen oft von einer Tür, die aufgeht oder zugeht oder dann durchgehen, wenn sie offen ist. Und ich glaube, genau das hat er hier gemacht.
Wäre ja jeder. Also die 65 schlechter kannst du nicht spielen als Profi.
Das stimmt. Trotzdem würde ich sagen, hat er dann diese Dinge sauber zu Ende gespielt. Es gibt dann auch die Szenen. Wie war das gestern? Nach den 8 perfekten Darts landet Anderson nachher im Madhouse. Also du kannst auch weit vorne liegen und wenn du dann die Doppel nicht so souverän machst, selber auch ins Grübeln kommen. Natürlich ein Spieler von der Klasse eines Charlie Manby, wenn dem jemand 65 und 74 entgegensetzt, dann wird er das in 19 von 20 Malen die Lecks an sich ziehen. Trotzdem, gerade verglichen mit dem eher unruhigen Anfang und da diesen gravierenden Fehlern auf die Doppel, fand ich das schon souverän.
Ja, souverän war es, aber wie gesagt, also der Weg war sowas von geebnet aus meiner Sicht und Ricky Evans hat, glaube ich, 140 geworfen im sechsten Satz, ansonsten gar keine Triple mehr getroffen. Und der Average wurde nur noch getoppt nach unten von einem Average von Niti Kuma, der, glaube ich, nochmal schlechter war. Auf jeden Fall war es ein komisches Spiel irgendwie. Charlie Manby, der am Ende auch eine klar schlechtere Doppelquote immer noch aufweist, weil er so viele Fahrkarten gerissen hat in der ersten Spielphase. Aber das dann so hinzukriegen und trotzdem eine positive Körpersprache komplett zu behalten, obwohl es schon echt mies losgeht. Er hat da schon so viel liegen gelassen, das hat mich beeindruckt. Und dementsprechend Charlie Manby, auch wenn ich das jetzt hinten raus eigentlich nur noch logisch fand, ist es ein unglaublicher Run, den er hinlegt. Er braucht jetzt noch einen weiteren Sieg für die Tourkarte. Gegen Kian van Veen natürlich jetzt eine bockharte Nummer am heutigen Abend, aber wir sind mal gespannt. Ricky Evans, der muss jetzt irgendwie dieses enttäuschende Ausscheiden verpacken, denn er nimmt ja in großer Regelmäßigkeit einen Gesetzten raus in der Runde der letzten 64 und scheitert dann eben an dieser dritten Runde. Drittes Jahr in Folge raus, Gurney, Rob Owen, Manby, das sind jetzt auch nicht die allergrößten Namen, ne? Also dementsprechend ja, hat er was liegen gelassen, davor 2020, 21 jeweils 0-4 als Gesetzter, als 32. Gesetzter, wir kennen die Geschichte gegen Michael van Gerven, ja. Und am Ende müssen wir hier sicherlich auch noch über einen physischen Aspekt sprechen bei Ricky Evans, denn das muss ja Gründe haben und die können nicht einfach nur darin liegen, dass er, ja, die Körpersprache war grauenhaft, das muss man auch ganz klar formulieren, aber er scheint wieder auf seinen rechten Daumen, Zeigefinger, was auch immer, hingewiesen haben, als er dann von der Bühne ging. Und da hatten wir zuletzt ein Thema, ich glaube, beim Grand Slam.
Genau, beim Grand Slam hat er das schon mal angesprochen, dass es immer wieder die Situation gibt, wo wohl ein Zucken oder Krämpfe im Daumen oder Zeigefinger sind. Wir konnten ihn jetzt heute dazu natürlich nicht mehr fragen, was ihn behindert. Er hat das beim Grand Slam damals durch einen Tempowechsel, sagt er, irgendwie überwinden können. Vielleicht ist es auch quasi eine leichte Form einer Dartitis, um dieses sagenumwobene Wort da auch mal reinzuschmeißen. Aber er hat das ganz eindeutig beim Gang von der Bühne, also hat er mehrfach auf diese Hand gezeigt, nach dem Motto, die hat nicht geklappt, die hat nicht so funktioniert, wie sie soll. Und ja, dieser wirklich eklatante Bruch in einer Pause, das, ich glaube, es ist wirklich glaubhaft, dass da irgendwas körperlich eben für ihn nicht mehr gestimmt hat. Schade, dass es eben wieder genau diese Situation ist wie die letzten Jahre in dieser Runde. Es war für ihn schon auch eine große Chance, hier noch weiterzukommen.
Machen wir den Nachmittag zu mit dem Spiel Nathan Aspinall gegen Kevin Dutz. Und was war das wieder für ein Kracher? Also es gibt wirklich keine Session, wo jetzt nicht so ein Thriller dabei ist. Und so auch jetzt hier am Montag. Aspinall geht tatsächlich raus gegen den Niederländer Kevin Dutz. Einer von nur 6 Spielern, die Back-to-Back-Achtelfinals gespielt haben jetzt bei der WM. Das ist auch eine Wahnsinnsstatistik. Kevin Dutz mit fortwährender Dauer immer stärker geworden und am Ende für mich auch eine verdiente Geschichte hier. Denn er hat hier auch, klar, mal profitiert, vor allen Dingen in Satz 4. Aspinall führt 2-1 und kriegt diesen Satz einfach nicht zu. Muss den Satz sogar mit 3-0 gewinnen mit den ersten Setups. Am Ende, was waren es, weiß ich nicht, 7 oder so, die Aspinall da vergeben hat. Beide wollten nicht so richtig, konnten nicht so richtig. Dutz hat es dann geschafft. Und Dutz ist dann eigentlich sogar drauf und dran, mit 3-2 in Führung zu gehen. Er muss den Satz Nummer 5 nämlich mit 3-1 holen, verpasst da wiederum 3 klare auf Doppel. Und Aspinall dann kriegt den Satz in den Decider und nimmt dann die 170 Punkte raus. Danach ist es dann halt wirklich nur noch Kevin Dutz, der hier diktiert, wo es lang geht. 3-0, 3-0, die Sätze 6 und 7, das war wirklich beeindruckend von ihm. Und er hat auch auf der Pressekonferenz gesagt, also er sieht sich schon als Spieler, der auch mal Richtung Top 10 irgendwann gehen kann, so von der ganzen Qualität, die er hat. Weiß ich jetzt nicht, müssen wir jetzt auch nicht groß den Case aufmachen, lass uns lieber bei diesem Spiel bleiben. Aber das war jetzt schon wirklich wieder die Bestätigung dessen, was man in den letzten 1-2 Jahren gesehen hat, dass der diese WM-Bühne wirklich mag.
Ja, da hat er im letzten Jahr in der gleichen Situation Christoph Ratajski geschlagen, auch 4-3 in einem engen Spiel. Also es zeigt, eine gewisse Nervenstärke hat er auch. Zur Wahrheit gehört dann auch, dass er in der nächsten Runde eine 3-1-Führung gegen einen dann sehr starken Chris Doby verspielt hat. Vielleicht noch einen Nebensatz zu dieser Top-10-Geschichte. Er hat oder ist dann auch gefragt worden, warum klappt es denn nur so bei der WM? Und hat er gesagt, das ist für ihn schon mit der ganzen Reiserei unter dem Jahr und mit Familie. Ich glaube, er lebt in Schweden, ist nach Schweden gezogen. Ich meine, dann mich zu erinnern, dass es da aber auch schon wieder irgendwie eine Trennung gab. Und er sagt, die Wege sind weit, man ist viel von der Familie weg und da tut er sich das Jahr über dann durchaus schwer. Aber man muss es ihm zutrauen und eine Angst vor Bühnen hat er definitiv nicht mit seiner durchaus ruhigen, coolen Art. Ich meine, gegen den Aspinall, der ja nun auch ein Hero der Menge ist, das so durchzuziehen. Interessanterweise muss man dazu sagen, ich glaube, das hat man noch nicht erwähnt, dass Kevin Dutz ja die letzten 5 Partien alle gewonnen hat gegen Nathan Aspinall. Und wie uns Adrian Geiler erzählte, hat er das wohl vor dem Match auch im Interview gesagt, dass er, oder Aspinall hat es sogar erwähnt, dass Kevin Dutz ihn direkt zur Begrüßung mal darauf angesprochen habe. Also beim letzten Spiel hat Cevadas versucht, mit der Chewbacca-Maske Aspinall rauszubringen. Was ihn rausgebracht hat, war dann jetzt vielleicht die Erinnerung an die Statistik. Nee, Spaß beiseite. Was ihn wirklich rausgebracht hat, war einfach ein überragender Kevin Dutz im 6. und 7. Set.
Hat richtig Spaß gemacht. Also wir hatten jede Menge Highlight. Wir hatten natürlich auch Dramatik in verschiedenen Sätzen. Hinten raus war es ja dann sogar eine klare Kiste, wenn man so will, weil dann eben Aspinall auch nichts mehr getroffen hat. Aber was hier nochmal heraussticht, 8 High Finishes in diesem Match. Ich glaube 5 von Dutz, 3 von Aspinall. 40 Legs wurden gespielt. Das heißt, also wir haben hier pro 20%. Satz, genau, pro Satz so im Schnitt ein High Finish dabei gehabt. Ne? Also ja, hat richtig gebockt und das liegt eben nicht nur an natürlich einem 170er Highlight zum Satzgewinn von Aspinall zum zwischenzeitlichen 3-2, aber auch eben an vielen, vielen anderen Momenten, für die beide Spieler gesorgt haben.
Genau, wobei auch es gar nicht immer nur diese High Finishes sein müssen. Also Dutz hat ja im letzten Satz am Anfang direkt gebreakt mit einer 96 über 20 Doppel 19 Doppel 19. Das sind halt auch fantastische Momente, die sind unter möglicherweise schöner oder spektakulärer als, sage ich jetzt mal, das klassische Shanghai-Finish auf der 20. Frage ist natürlich, was ergibt sich aus diesem Spiel an Konsequenz für beide? Vielleicht werden wir nachher drüber sprechen, was es heißt für Dutz in der nächsten Runde.
Nee, können wir auch jetzt schon sagen. Also die Konsequenz ist nämlich in der Weltrangliste kaum vorhanden. Und das finde ich ganz schön crazy, weil trotz dieses satten Preisgeldaufschwungs bei der WM und er spielt jetzt zum zweiten Mal in Folge ein Achtelfinale, nimmt jetzt 60.000 Penunzen mindestens mit und braucht jetzt noch einen Sieg gegen Luke Humphries im Achtelfinale, um an einem gewissen Raymond van Barneveld zum Beispiel vorbeizuziehen, der eben auch im Schlepptau dieser European Tour Regeländerung stark profitiert hat, weil er quasi immer dabei war, dann viele Host Nation Qualifier besiegt hat, der im Prinzip nichts gerissen hat über ein ganzes Jahr und immer noch vor einem Spieler steht, der jetzt 60.000 Steine bei diesem Turnier mitnimmt. Also Kevin Dutz ist in einem Bereich der Weltrangliste, wo man wirklich ganz, ganz große Sprünge machen muss, um irgendwie sich nach vorne zu schieben. Nicht zu vergleichen mit einem Ryan Searle, der jetzt wirklich mit 7 Meilenstiefeln die Ranglistenleiter hochsteigt. Also bei Dutz ist das anders. Das wollte ich nur jetzt noch mal einmal einschieben.
Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, diese Protektion der Top 32 Spieler auf der European Tour, und da ist wahrscheinlich Raymond van Barneveld mit das beste Beispiel. Schlechte Saison, oft einfache Lose in der ersten Runde und dann gehst du immer mit 2500 Steinen nach Hause. Das Ganze vielleicht 10 Mal in der Saison. Kevin Dutz hat dieser Sieg heute 20.000, glaube ich, jetzt zusätzlich gebracht. Da ist es einfach schwer mitzuhalten. Ein anderes Thema, aber das werden wir vielleicht nach der WM nochmal diskutieren, ist einfach, dass man viele dieser spannenden Spieler auf den European-Tour-Bühnen gar nicht mehr sieht, weil sie durch diesen wirklich harten, frustrierenden Qualifier durch müssen. Gaga Clemens ist da ja auch ein Beispiel, der einfach Pech hat in diesem Qualifikationsformat. Und ich würde mir wünschen, dass man sich da was überlegt, weil ja, die ersten 34, 35 sind einfach so abgehoben vom Rest der Menge. Das kann langfristig nicht sinnvoll sein. Gucken wir aber nach vorne, wo wir gesagt haben, die Bewegungen in der Rangliste sind einfacher. Was sind denn aus deiner Meinung jetzt die Konsequenzen für Nathan Aspinall?
Da hängt es jetzt davon ab, was die PDC mit der Premier League veranstaltet. Wird man da eventuell auf 10 Spieler hochgehen? Wird man bei 8 bleiben? Bei 8 ist Nathan Aspinall, glaube ich, raus. Ich glaube, da sehe ich jetzt die Chance einfach nicht, weil Van Veen und auch Rock jetzt eben performen. Dementsprechend, da gehe ich dann davon aus, wird Aspinall jetzt so ein bisschen an der Entscheidung hängen, ob es tatsächlich jetzt eine Modusänderung gibt oder nicht. Und zunächst in Aspinall noch ein Thema, was wir ja auch emsig besprochen haben. Wir können es jetzt einmal relativ kurz halten, falls jemand Sport 1 nicht gesehen haben sollte. Da war er zu einem sehr, sehr interessanten Interview im Vorfeld und hat über seine Weihnachtsfeiertage berichtet, dass er da 3 Dinge gemacht habe, und zwar Fußball gucken, Karaoke singen und sich hemmungslos betrinken. Also ich musste sehr drüber lachen. Man kann sicherlich Argumente dafür finden, dass das vielleicht nicht die ideale Vorbereitung ist. Ich sage, meine Güte, der hat jetzt am 29. gespielt. Ne? Also,
ja. Ich sehe es ein bisschen anders, weil ich finde, es ist das Turnier des Jahres. Es ist deine wichtigsten Arbeitswochen im Jahr. Betrink dich doch, wenn das Turnier rum ist und eine kleine Pause ist. Ich finde es eher unprofessionell. Mag sein, dass andere sagen, das braucht er vielleicht zur Entspannung. Aber bis 4 Uhr morgens Karaoke singend, und er hat tatsächlich von sich aus das Wort, ich liebe es, mich zu betrinken, oder den Satz gewählt, finde ich nicht ganz professionell. Ich glaube, daran ist er heute nicht gescheitert. Also das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Aber ja, das zeigt einfach einem vielleicht, wo noch ein bisschen Optimierungspotenzial ist und wo vielleicht auch ein Management mal sagen kann, lass doch heute mal die Flasche in der Kiste und geh morgen früher ans Practice Board.
Ja, auch du hast Argumente. Ich sag mal so, Alkohol und Darts muss ich ja jetzt auch nicht zwangsläufig ausschließen. Ne? Aber ja, er hat ja jetzt auch kein schlechtes Spiel gemacht. Ne? Also das ist natürlich sehr unlucky. Am Ende war es auch dann wirklich nur noch Dutz, der was getroffen hat. Aber ja, nimmt jetzt natürlich nicht den Schaden weg von ihm. Das ist eine enttäuschende WM, wenn du in der Runde der letzten 32 ausscheidest als DSP. Dann gehen wir in die Abendsession rein. Letztes Spiel der dritten WM-Runde, Josh Rock gegen Callum Ritz. Es war ein emotional aufgeladenes Duell, natürlich aus Sicht von Callum Ritz. Er hat auch viel Beistand bekommen. Also Justin Hood wurde auf der PK auch dazu befragt, hat sich sehr, sehr nett geäußert zum Tod von Ritz Großvater, der ja The Riot sehr nahe stand. Und Callum Ritz, ja, hat diese Partie sehr emotional aufgeladen vom Walk-on an. Und auch als er den ersten Satz gewinnt, dann zeigt er gen Himmel, im Prinzip nach jedem Leckgewinn. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Ist dann auch menschlich. ich würde ihn gar nicht blamen, weil am Ende steht er hier bei 93,5 Punkten. Das ist immer noch besser, als Callum Ritz übers Jahr spielt. Und für mich müssen wir die Partie eher über Rock erzählen. Das habe ich ihm so nicht zugetraut. Dafür waren mir die Auftritte bis dato zu wenig aussagekräftig. Aber er spielt hier 99, wird mit Dauer des Spiels eher besser, gewinnt 3 seiner 4 Sets in Decider, 2 bei Ritz Anwurf, da hat er ihn outgescored jeweils, fand ich mental stark. Und ja, er geht hier eben 0-1 in Rückstand. Ritz hat eher das Publikum auf seiner Seite, also das war schon echt eine kleine Reifeprüfung.
Das finde ich auch. Und die beiden haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Es war jetzt im ersten oder zweiten Set, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Im zweiten Satz war das genau, als beide mal mit 7, jeweils mit 7 perfekt.
Kurz hintereinander, genau.
Kurz hintereinander. Ich glaube wirklich im Einleck auseinander. Der ganze Presseraum sprang auf und rannte hin in der Hoffnung, jetzt den neuen Data zu sehen. Es waren dann immer nur 7 perfekte, aber man hat wirklich mehrfach diesen Satz gehört, dieses Spiel, dieses Tempo ist doch eigentlich dafür prädestiniert, dass wir jetzt hier endlich den neuen Data sehen. Ist dann vom Tempo und dem Scoring nachher ein bisschen abgefallen, das Spiel, aber es ist immer gut gewesen. Und wie du sagst, Josh Rock hat hier seine beste Turnierleistung gezeigt gegen einen nicht ganz einfachen Gegner. Übrigens auch er ist wohl mit Callum Ritz sehr gut befreundet. Da scheint es ja eine Nordirland-Connection zu geben, denn auch Daryl Gurney ist ja irgendwie eng mit Callum Ritz. Und hat das auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass es für ihn vielleicht auch gar nicht ganz einfach war, das rauszulassen. Und er weiß, sein Freund leidet da, aber er muss hier sozusagen, es geht um den Job, es geht um Geld, hat er gesagt. Und man muss hier professionell sein. Und das hat er dann auch gezeigt. Und bei Callum Ritz war spätestens nach Satz 3, ja, fand ich schon ein bisschen die Luft raus, auch wenn Satz 4 und 5 nochmal irgendwie in den Decider gehen, aber man hat da so leicht den hadernden Callum Ritz wieder gesehen und da war irgendwas ein bisschen anders als die Runden zuvor, aber wie du sagst, seine Leistung, knapp 94 Punkte, 50% auf die Doppel, ist besser als das, was er das ganze Jahr gebracht hat. Ich glaube, er kann hier unterm Strich zufrieden sein.
Ja, von Satz 3 an würde ich dir recht geben, wurde es schlechter, aber das Spiel war de facto dann noch in der Reihe. Also Ritz kommt aus dem dritten Satz mit einem Lauf von 1-6 Lecks, aber es ist im Prinzip noch nichts passiert. Mhm. Problem ist dann, dass er auch den Decider in Satz 4 verliert, genau wie in Satz 2 und da zum zweiten Mal mit Anwurf eben nicht vorne weglaufen kann. Und das bei Callum Ritz, der eigentlich das Scoring als Stärke hat, ist das natürlich fatal. Und ja, dann war der Ofen wirklich aus, weil Rock dann bei eigenem Anwurf wiederum, dass der Unterschied nichts anbrennen lässt, in Satz Nummer 5 am Ende hier mit 4-1 durchgeht. Josh Rock damit auch in der Rangliste nochmal deutlich gesprungen. Ich glaube, das ist jetzt für die Premier League auch nochmal ein ganz, ganz vorentscheidender Sieg gewesen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und damit ist ja auch die dritte Runde beendet worden. Es ging dann eben mit dem Achtelfinale weiter zwischen James Harrell und Ryan Searle. An der Stelle noch ganz kurz die Info. Ich hatte eben gesagt, 6 Spieler aus dem Vorjahr wieder im Achtelfinale. Kann man jetzt auch nochmal ein bisschen größer fassen. Also diese 6 Spieler sind Luke Woodhouse und Kevin Dutz. Die haben jetzt 2-mal in Folge das Achtelfinale erreicht. Luke Littler natürlich 3-mal in Folge, Michael van Gerven 4-mal in Folge, eigentlich noch viel länger, weil das eine Mal ist er gegen Doby, musste er rausziehen wegen des Corona-Falls. Und ansonsten Humphreys und Johnny Clayton 5-mal in Folge jetzt mindestens im Achtelfinale. Johnny Clayton noch nie im Halbfinale gestanden. Mal schauen, ob es da jetzt durch diese Schallmauer durchgeht. Und erwähnt hatten wir bereits 3 Neulinge unter den letzten 16. Ja, 16 hatten wir dann aber auch nur noch eine gute halbe Stunde, denn dann hat sich der erste Achtelfinalist auch schon aus dem Turnier verabschiedet. James Harrell, ja, das passte jetzt irgendwie nicht zum bisherigen Turnierverlauf, dass es hier so krachend rausgeht, aber das liegt hier an Ryan Searle. Es ist im Prinzip dieselbe Partie, die Ryan Searle schon am Vortag gegen Martin Schindler gespielt hat.
Ja, es ist wahnsinnig souverän, es ist wahnsinnig gut im Scoring. Auch hier liegt er am Ende wieder über 100 Punkten. Er ist super in den Checkouts bei 50% und hat außer im ersten Satz, der in den Decider geht und in dem Harrell sogar die Chance gehabt hätte mit einem Dart auf Tops, den er verpasst, ist es dann eine klare Kiste, denn Ryan Searle gewinnt, gibt in den anderen folgenden 3 Sets nur noch 2 Legs ab und ja, hat gewirkt wie in dem Spiel gegen Martin. Der Vergleich ist wirklich gut. James Harrell ist aber vielleicht auch wieder ein bisschen auf Normalmaß gestutzt worden. Also wir sprechen hier von einigen Außenseitern, die jetzt überperformen und wo wir sagen, Mensch, wir sehen sie das ganze Jahr über nicht.
James Harrell hatte irgendwie 500 Pfund mehr als Lukas Wenig zu Beginn des Turniers, um das mal einzuordnen, wie sehr das aus dem Nichts kommt. Einziger Aspekt in der 10-Stunden-Folge, wo wir dann explizit über jeden Spieler gesprochen haben, da fiel uns ja schon auf, er ist Top-32-Material, wenn man nur auf den Average geguckt hat in diesem Jahr. Also da gab es ein paar Anzeichen und PC Finals waren gut zuletzt. Trotzdem, das ist ein absoluter Dream Run.
Ja, und weil du die Scoring erwähnst, er war vor dieser Partie heute auf Platz 4 der 180er-Rangliste dieser WM. Also auch da spricht er für gutes Scoring. Ich meine, er hat eine gute Vergangenheit in der BDO, WDF. Ist jetzt nicht irgendein Spieler, aber genau, es ist dann vielleicht auch mal normal, dass so ein Run dann zu Ende ist und insbesondere gegen einen Ryan Searle, ja, der bei dieser WM eigentlich Spiele in einer Reihenfolge und Qualität abliefert, wie man es von ihm noch nicht gesehen hat und der jetzt, wir werden das Spiel von Luke Littler ja nachher besprechen, der einzige Spieler noch ohne Satzverlust ist im Turnier und das ist wirklich, das ist überragend, 14-0 Sätze und du hattest in den Lecks, sind es 40-11 oder?
42-11.
42-11.
Also auch da war es nie knapp. Und wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, von den 14 Sätzen musste nur einer im Decider entschieden werden und das war Satz 1 jetzt gegen Harrell, wo James Harrell ein Satzdart auf Tops verpasst und ansonsten 13 der 14 Sätze, die Searle hier bestreitet, gehen 3-0 oder 3-1 aus. Das ist eine wahnsinnige Bilanz, eine irre Bilanz und ja, Ryan Searle hat insgesamt in 4 Spielen weniger Lecks verloren als jetzt James Harrell oder jeder andere unterlegene Achtelfinalist oder Drittrundenspieler in einem Match. Also dementsprechend, das zeigt mal, wie verrückt das ist, wie extraordinär und der nächste 100-Plus-Average von Heavy Metal. Ja, der schiebt hier einen Lauf, den wir so noch nie gesehen haben, spielt jetzt erstmals ein WM-Viertelfinale, springt dadurch in die Top 16 und mit einem weiteren Sieg ist der, also müsste jetzt glaube ich 12, 13 sein oder so, dann ist der Sechster oder so. Ne? Also dementsprechend, dann reden wir über Premier League. Jetzt ist die Frage, die hat uns Micha, Grüße gehen raus, unser Podcast-Kollege hat uns die mit auf den Weg gegeben als kleine Denksportaufgabe. Jan, Searles Premier League-Hoffnungen, sind die auch realistisch, wenn er im Halbfinale gegen Littler rausgeht oder muss er die große Sensation schaffen und wirklich ins Finale einziehen? Oder könnte auch ein Halbfinale reichen? Was sagst du?
Ich glaube, ein Halbfinale kann reichen. Ich glaube, er muss nicht an Littler vorbei. Es hängt aber so ein bisschen an den anderen Spielern, auf die er noch treffen kann. Mit einem weiteren Sieg steht er, wie du gesagt hast, genau, steht er auf Platz 8, auf Platz 7. Das ist vor Josh Rock und Danny Noppert und da hängt es ganz massiv davon ab, was Josh Rock macht. Ich glaube trotzdem, dass er wahrscheinlich ein bisschen mehr machen muss, eventuell als andere Spieler.
Ich sage, er muss an Littler vorbei. Also ich glaube nicht, dass es reichen wird, wenn er im Halbfinale rausgeht. Searle braucht das Finale für die Premier League. Darauf würde ich mich jetzt festlegen.
Gut, bei einer Achter Premier League, wenn wir davon ausgehen, dass es doch bei dem alten Modus bleibt, dann ist das wahrscheinlich so, da hast du recht. Und wir haben ja auch noch einen Gary Anderson mit in der Verlosung, bei dem nicht ganz klar ist, würde er die Einladung annehmen. Es ist spannend. Also wir hatten letztes Jahr mit Doby und Aspinall auch zwei Spieler drin, auf die nicht jeder gewettet hätte. Ryan Searle spricht schon auch nochmal eine andere Gruppe an Fans, glaube ich, an.
Wen denn?
Na, die Heavy-Metal-Fans.
Lutz Wöckener, Grüße.
Ja,
der ist ja der größte Ryan Searle-Fan.
Wobei,
jetzt mal provokativ wirklich gefragt.
Genau, aber ich glaube, Lutz hat mit Ryan Searle ja noch die Wette, dass sich Ryan Searle die Haare schneiden lassen muss bei einem WM-Titel. Dann fällt natürlich diese Metal-Verbindung raus, wenn die Haare erstmal kurz sind. Nee, aber also dasselbe kannst du ja auch über den Chris Doby letztes Jahr gesagt haben. Das ist jetzt auch nicht der, wo die Fans kreischend am Walk-on stehen. Und also wenn ich jetzt, ich mag Chris Doby, ich mag Ryan Searle, nicht falsch verstehen, aber Ich kann dir jetzt nicht sagen, was den einen unbedingt besser und attraktiver macht als den anderen.
Ich finde halt, also das Searle, wir reden dann darüber, dann müsste, du hast ja selbst gesagt, so ein Josh Rock vielleicht dann darunter leiden, der würde dann rausbleiben. Das sehe ich halt bei bestem Willen nicht. Deswegen bin ich da ganz klar in der Meinung und sage, er muss ins Finale kommen. Erstmal auf dem Weg ins Halbfinale muss er an Johnny Clayton oder Andreas Harrison vorbei. Also das sehe ich schon als große Möglichkeit, jetzt auch nochmal weitere 100.000 Moneten hier einzuheimsen. Also ja, bin sehr gespannt auf dieses Duell dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit natürlich am 1.1. am Nachmittag. Gehen wir jetzt rein in das große Finale Furioso des Abends. Luke Littler gegen Rob Cross. 4-2 am Ende für The Nuke, für den Titelverteidiger. Der nächste 106 plus Average, nachdem er 107 gespielt hat gegen Suljovic, jetzt nur 106,5. Er sagt selbst danach auf der PK, hat sich gar nicht so angefühlt, fand ich auch. Macht den Average aber nicht weniger wert, sondern im Gegenteil. Also das ist wirklich eine krasse Leistung. Und bevor wir jetzt über all das sprechen, was nach dem Spiel passiert ist, erstmal gehen wir kurz ins Match rein. Cross hat das Ausbullen gewonnen, verliert dann aber den ersten Satz mit 1-3, kann sich dann aber dieses Break sozusagen zurückholen, indem er Satz 2 zieht mit 3-1. Das war richtig stark von ihm. Im vierten Leg verpasst Luke Littler Tops und Cross kann sich trotz einer wirklich verkorksten Aufnahme und einem verpassten Setup in der nächsten Aufnahme dann durchsetzen. Und es war der erste Satzverlust von Luke Littler im Turnier und daraufhin wirkte er genervt. Das war ja schon auch ein Ziel, das möglichst lange hinauszuzögern. Aber das, da wird er jetzt getoppt von Ryan Searle. Satz 3, 3-0, das war atemberaubend gut. 125er Set Average in 36 Darts zugemacht, 13-11-12. Und dann haben wir Satz 4, eine neuralgische Situation. Rob Cross muss hier das 2-2 machen. Im Satz schafft das aber nicht und Littler geht hier mit 3-1 durch und damit auch mit 3-1 Sätzen in Führung. Und dann Satz Nummer 5 im eigenen Anwurfleck. Cross perfekt unterwegs gewesen, nämlich 3-3 auf Doppel und dadurch das Match verlängert. Und dann wurde es richtig, richtig interessant.
Ja, und da gab es tatsächlich eigentlich frappierende Parallelen zum Spiel von Gabriel Clemens gestern, weil entscheidend ist am Ende das vierte Leg. Hier kann Cross, der 2-1 führt, den Sack nicht zumachen. Er hatte hier ein Set-Dart. Gabriel hatte gestern 3, meine ich, die er nicht benutzt hat. Und Littler spielt in dieser Situation einen 10-Darter. Die Stimmung war hochgeladen, die Littler Bank, die stand quasi nur noch und war am Stimmung machen, Halle sehr, sehr aufgeladen. Und
beschreib mal, also du meinst jetzt die Littler Gäste da in der ersten Reihe eben auch sehr aufheizend unterwegs. Was hast du da so gesehen? Weil ich war ja dann schon wieder im Medienraum, musste den Text schnell vorbereiten.
Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Als beide Spieler auf der Bühne waren im ersten Satz, gab es im Publikum ganz klar vernehmbare Rob Cross-Gesänge. Luke Littler hat die so ein bisschen hämisch dirigiert, hat sich dann, als er den ersten Satz gewonnen hat, schon so an die Ohren nach dem Motto, na, wo sind denn eure Fangesänge für Rob Cross? Rob Cross hat das Ganze im zweiten Satz, den er macht, gekontert, wo er dann auch, als er erfolgreich ist.
Auch da ganz kurz, weil du eben die Parallele zu Clemens ansprichst. Ich fand nämlich, Cross ist dann irgendwie ein bisschen aggressiv geworden, hat bissig gespielt. Auch das eine Parallele zu Clemens. Also beiden tut diese Bissigkeit gut, aber egal. Ich will dich nicht unterbrechen weiter.
Nee, und genau, auch da Rob Cross macht quasi dann wieder diese Szene nach. Und ja, spätestens ab diesem Moment merkte man schon das ganze Spiel über, dass diese, ich würde sagen, 10 Leute, die bei Littler vorne in der ersten Reihe saßen, ja, sehr angezündet waren, jede Aufnahme tierisch abgefeiert haben oder auch eine schlechte Aufnahme von Rob Cross abgefeiert haben. Es gab da einen jungen Mann mit Mütze, der sprang mehr durch die Gegend, als dass er saß. Und das Ganze hat sich wahnsinnig zugespitzt im fünften und sechsten Satz dann. Und als es dort eben in diesen Decider ging, des sechsten Satzes, war die Stimmung, also eigentlich wie bei einem Boxkampf, hätte ich fast gesagt. Und dieses fünfte Leg im sechsten Satz ist ja dann auch ganz spannend, weil beide eigentlich gar nicht so gut reinkommen. Littler steht nach 6 Darts bei 344, Rob Cross steht bei 342.
Aber dann kommt die 180.
Aber dann kommt die 180 und Littler hat das mehrfach beim Bühneninterview und auch nachher auf der Pressekonferenz nochmal angesprochen, dass er eigentlich ab dem Moment wusste, Rob Cross hat sich eben 342 gestellt, mit einer 180 kommt er auf 162. Dann braucht er, also ich habe mindestens 6 Starts, um das zuzumachen. Und da hat er sich gesagt, dass da wusste ich quasi, das hole ich. Ich habe Zeit hinten raus. Trotzdem sehr, sehr aufgeladen. Man muss dann auch sagen, bevor wir vielleicht nachher noch auf das kommen, was nach dem Spiel sich noch ereignet hat, als das Spiel rum war und Rob Cross von der Bühne ging, hat die Littlerbox fair applaudiert, muss man auch sagen. Aber also ja, ich fühlte mich oft eher wie in der ersten Reihe bei einem wichtigen Boxkampf. Fand es schon auch fast ein bisschen drüber. Also es war mir mehr als positive Aggression, so wie ich es gestern bei Gaga genannt habe, gehört vielleicht dazu. Ich glaube, die Cross-Seite hat es auch nicht übel genommen. Da sitzt eh meistens nur sein Manager, der ist relativ ruhig.
Eine These zu dieser ganzen Kiste. Und zwar, jetzt habe ich Littler jetzt auch ja ein paar Mal gesehen und diese ganze Box da von ihm, wer total fehlt, ist Martin Foles, finde ich, als Manager, der für mich einen ganz anderen, also es geht jetzt auch gar nicht nur während des Spiels, sondern auch so Backstage und so irgendwie, hat für mich Martin Foles immer einen ganz anderen Vibe da reingebracht. Hat natürlich so 0,0 etwas Proletenhaftes ausgestrahlt. Und dieses eher proletenhafte Verhalten kommt da jetzt gerade ein bisschen mehr zum Vorschein, um es so auszudrücken. Ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist.
Ja, ich glaube, du fasst das ganz gut zusammen. Eine externe, etwas mediative Kraft, ja, wäre da nicht fehl am Platz. Die Familie hat sich entschieden, das so im familiären Kreis zu halten, ja auch das Management. Sie scheinen damit im Moment auch nicht allzu viel falsch zu machen.
Auch mal ganz klar, ne, was man sagen muss, also so negativ wie Cross das Publikum aufgefasst hat. Übrigens auch da, ich fand es gar nicht so schlimm über das Spiel. Ich fand es über das Spiel gesehen gar nicht so schlimm und gar nicht so dramatisch. Ne? Also klar, das Publikum war auf Seiten von Cross mehrheitlich, weil man will hier natürlich eine Story. Man will ein Spiel, das hat man bekommen. Man will nicht irgendwie eine 4-0-Abreibung und der Gegner ist erster Zuschauer. Und natürlich war man dann auch sehr in der Phase Satz Nummer 6 für Rob Cross, dass es hier den siebten Set gibt und hat natürlich ihn dann angefeuert, beziehungsweise Littler dann auch ausgebuht, als der dann nach dem verpassten Set hat eben ausgecheckt hat. Und ja, am Ende gab es natürlich deutlich vernehmbare Buhrufe nach dem sehr exaltierten Jubel in Richtung Publikum. Ich finde es in erster Linie geil, dass er so jubelt, dass er da auch irgendwie die Geschichten kreiert. Was er dann gesagt hat, boah, da muss man dann noch mal näher drüber sprechen, um es so mal einzuleiten. Ja,
und das war vor allem das Post-Match-Interview von Sky
auf
der Bühne. Ich weiß nicht, wer von den deutschen Zuschauern, ich glaube, da hat man das ja immer nur im Originalkommentar auf der Zone.
Ja, also um es ganz transparent zu machen, wir sind jetzt hier wirklich davon abgeschieden und haben ja nicht mehr, klar, über VPN kann man dann mal eben nochmal gucken. Das macht man dann auch mal real life, wenn irgendwie Clemens am Interview war oder Schindler, was auch immer. Aber wir sind da jetzt wirklich die falschen Ansprechpartner gerade.
Nee, genau, so meinte ich das in dem Moment gar nicht. Ich wollte nur sagen, vielleicht ist das eben vielen auch durch die Lappen gegangen, weil man im deutschen Fernsehen dann da immer schon die Werbung läuft. Ja, es war einfach so. Eigentlich fing er wurde relativ zu Beginn auf der Bühne schon gefragt, oh, hier ganz schön aufgeladene Stimmung, was...
Und es war dann auch durchaus laut, wenngleich auch da, ich weiß nicht, wie du, ich war im Medienraum, Mats Nicholson, der ja hier auch zu Gast war, der Reporter von der ARD, er hat zum Beispiel gesagt, also von der Abmischung im TV kam es nochmal deutlicher rüber, als ja, in der Halle war, würdest du dem zustimmen?
Ich würde dem zustimmen, ich war sogar, weil ich gedacht habe, das höre ich mir jetzt, ich gehe schnell rüber in den Medienraum und höre es mir da im Fernsehen an. Ich war auf dem Weg raus aus der Halle und war wirklich schon durch die Tür durch. Der gute Mann, der da saß, hielt sie mir auf und da hörte ich das irgendwas, hörte ich seine ersten Sätze und dann bin ich nochmal zurückgegangen, um das vor Ort zu hören, weil man tatsächlich in der Halle diese Pfiffe gar nicht so extrem mitgekriegt hat wie in der Aufnahme. Aber kurzum, also es war ein bisschen Pfiffe. Er wurde gefragt, wie hast du das heute aufgenommen oder was ist hier los? Wie interpretierst du diese Stimmung? Und was dann kam, war schon relativ heftig.
Kernig, auf jeden Fall. Also Littler sagt, ihr könnt mich nicht einschüchtern. Und lustig fand ich auch, er leitet das Ganze ein mit, das stört mich nicht.
Mit hochrotem Kopf.
Mit hochrotem Kopf. Also so, nee, das stört mich jetzt gar nicht, ne? So, mit diesem Vibe. Und ja, dann hat er halt nochmal gesagt in Richtung der Fans, in Richtung der Zuschauer, ihr kommt, um mich zu sehen, eure Tickets zahlen mein Preisgeld. Danke, danke, ihr könnt mich immer gerne weiter ausbuhen. Also das war schon sehr, sehr trotzig, um es vorsichtig auszudrücken. Und dann, da sind wir jetzt nicht Zeugen geworden, haben es aber auch aus gesicherter Quelle und mehrere andere Reporter haben das gesehen, gab es dann auch, bevor die Pressekonferenz begann und bevor die Interviewtermine dann abgerollt wurden, gab es dann auch da mal eine kleine Zusammenkunft mit den entscheidenden Personen aus dem Littler-Lager und auch der PDC, wenn ich das jetzt richtig transportiert bekomme.
So hat man es mir auch transportiert und da wird wohl, das können wir nur spekulieren, aber transportiert worden sein, dass diese Zuschauerthematik und auch so, wie er da reagiert hat, wahrscheinlich nicht das sein soll, was er auf der Pressekonferenz bitte nochmal so wiederholt, denn auf der Pressekonferenz hat man ihn dann erstmal ein bisschen neutraler dazu erlebt. Er hat gesagt, das ist normal.
Passiert ja immer so. Das ist ja auch das Schöne, ne? Also das ist auch eine große Hassliebe, die ich habe. Jede Pressekonferenz mit jedem Spieler beginnt ja erstmal mit drei Fragen eines PDC-Mitarbeiters. Wissen vielleicht auch gar nicht alle, ne? Wenn man jetzt die Fragen hört, die stellen sich ja jetzt auch nicht mit Namen vor, ist auch völlig okay, aber das ist immer der ganz normale Ablauf. Und dann kannst du hier das Thema, was ist das Thema nach diesem Spiel? Das sind die Worte von Littler, das ist am Ende diese Hostile-Crowd und so, ne? Und ja, dann werden erstmal drei banale Fragen zum Spiel gestellt. Die meisten Journalisten sind dann schon innerlich am Schlafen. So geht es mir dann auch, ne? Weil Leute, ne, das ist alles, das hält uns alle nur auf. Und dann gab es aber auch, ich glaube, vom BBC-Reporter in dem Fall, die ersten Fragen, die natürlich auf das Publikum abzielen.
Und da hat er aber anfangs noch angefangen zu antworten mit ja, gut, das Publikum war gegen mich.
Ich fand ihn auch weniger allglatt als sonst. Also ja. Er hat schon ein bisschen was geliefert an Inhalt.
Genau, er hat gesagt, das Publikum war hier gegen mich, muss man verstehen. Jetzt bin ich der Favorit. Vor 2 Jahren war ich noch der Underdog. Natürlich wollen die Leute am liebsten 7 Sätze sehen. Deshalb unterstützen sie meinen Gegner. Und hat auch schon auf die eine oder andere Frage gesagt, ja, ich habe so ein bisschen meine Kontenance auf der Bühne oder auch beim Spiel verloren. Ich war vielleicht ein bisschen zu aggressiv.
Das Wort Anger fiel auch, glaube ich,
1-2 Mal. Das Wort Anger fiel. Und so sollte ich vielleicht nicht sein.
Don't look back in anger. Fragen Sie bei Joe Cullen nach.
Genau, aber auf der Cullen-Menzi-Skala war das ja noch alles ganz gesettelt. Naja, und dann kam irgendwann nochmal eine Nachfrage zum Publikum und dann hat er auch nochmal was darauf gesagt. Und ja, dann kam eine Situation, wo dann die nächste Nachfrage so eingeleitet wurde mit ich wollte nochmal nachfragen, Publikum, Punkt, Punkt, Punkt. Und da wurde diese Pressekonferenz relativ unwirsch
unterbrochen.
Mit den Worten, dazu hat er jetzt schon genug gesagt, keine weiteren Fragen zum Publikum. Der Kollege, ich glaube, es war ein Niederländer, setzte dann noch einmal an.
Ist, glaube ich, ein Deutscher tatsächlich.
Okay.
Ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil sonst ist es albern, aber das, ich bin mir sehr sicher, dass ein Deutscher ist, der, glaube ich, Korrespondent ist einer großen deutschen Zeitung in London. Egal.
Gut, also dahin ist ja auch egal, wer es ist. Der Kollege hat dann nochmal versucht nachzuhaken oder wollte erklären, woraufhin die Frage zielen sollte. Hätte ja auch eine andere Wendung sein können. Aber da wurde dann wirklich sehr unwirsch klar gemacht, nee, zu dem Thema kommt nichts mehr. Es hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt noch 3 weitere Kollegen gemeldet, die Fragen stellen wollten und die dann auch auf die Nachfrage, weil offensichtlich alles in irgendeiner Ausprägung nochmal zu dem Thema Publikum und Reaktion gehen sollte, die dann auch die Fragen im Nachhinein nicht mehr gestellt haben.
Ich fand, es war auch wirklich wirsch, wie das Ganze unterbrochen wurde dann von dem PDC-Mitarbeiter. Es war in dem Fall nicht der Medienchef, also der nicht noch Medienchef, der jetzt bald Head of Development wird, Dave Allen. Und ich drücke es mal ganz vorsichtig aus. Also wenn Dave Allen diese Rolle nicht innehat als derjenige, der so ein bisschen auf die Medienschaffenden schaut während der Pressekonferenz, dann wird die Wärme aus der Situation relativ häufig entzogen. Es kommt sehr viel Kälte rein. Auch hier möchte ich mich jetzt nebulös wie irgendwie möglich ausdrücken. Aber ja, das
ist mir schon häufiger irgendwie aufgefallen und das war jetzt hier wirklich sehr, sehr unwirsch und auch unpassend, weil, also als ob der da jetzt irgendwie so eine unsägliche Frage hätte stellen wollen, darum ging es gar nicht. Ich habe dann aber auch mitbekommen, dass danach dann auch Medienchef-Ebene da auch nochmal das Gespräch gesucht wurde, fand ich gut. Und dann ist man da auch friedlich auseinandergegangen. Aber auch da, der Kompagnon von Littler, ich weiß nicht, wie der Kollege heißt, der so ein bisschen so, ja, da so nur den Hut auf hat, nicht sein Vater, sondern, also mir fällt der Name nicht ein, egal, ihr werdet wissen, von wem ich rede, der hat dann die Pressekonferenz auch so begleitet und dann hat der dann auch dann das auch nur so gesagt, nee, ist jetzt zu viel, so nach dem Motto, hat dann auch eingegriffen und soweit ich weiß, bei den Texten, die jetzt verschickt wurden von der PDC, die das Ganze ja filmt, war der Part jetzt auch einfach weggeschnitten. Das ist auch einfach wunderschön, ne?
Ja, ja. Der Part war rausgeschnitten, ich habe es gerade bei unserer Aufnahme nochmal ich habe es vor der Aufnahme gerade nochmal gecheckt. Naja, das Ganze hat ja einen Hintergrund. Also ich meine, ich war damals in München im Zenit vor Ort, als er gegen Peter Wright verloren hat, einen ausgemachten Publikumsliebling. Und da ist es verständlich, dass ein Peter Wright vielleicht ein bisschen mehr angefeuert wird als ein Luke Littler. Und er hat ja damals dann diesen Post aus dem Taxi auf dem Weg zum Flughafen oder Hotel gemacht. Und daher kam ja die Ankündigung, in Deutschland spiele ich nie wieder hier.
Das übrigens auch, da haben wir gar nicht aufgemacht, ne? Aber auf einmal haben uns ein paar Kollegen der britischen Reporter noch angesprochen und meinten so, nach Deutschland, so ihre Auffassung, ihre Interpretation aktuell, was sie hören, und da sind sie ja bei den Engländern einfach näher dran als wir, nach Deutschland will er wirklich nicht kommen, abseits des Premier League Spieltags im Ende März in
Berlin. Inklusive World Cup, ja. Den er laut britischer Informationen auch nicht spielen wird.
Also Humphreys und Bunting vielleicht beim World Cup. Mal schauen. Ne? Also will ich jetzt auch alles noch nicht so in Stein gemeißelt sehen. Müssen wir erstmal gucken. Aber das wäre natürlich schon eine krasse Entwicklung.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge, die dahinter steht. Jetzt fällt dir das Hotelzimmer auseinander.
Ja, ja, das war mein Handy, aber alles gut. Das ist ja Teppichboden. Ne?
Das ist gut, ja. Sauberer Teppichboden. Ja, da ist natürlich schon die Sorge oder auch die Gefahr, das muss man sehen, wenn der jetzt noch 2-3 Mal so impulsiv reagiert. Und das Publikum hat natürlich an sowas auch potenziell Freude, wenn es sieht, wir können den kitzeln. Und wenn man die Story jetzt zu groß macht, und das hat Littler ja auch gesagt. Er hat gesagt, oh ja, ich denke, dass ich am 1. Januar mehr erwarten muss als heute an Gegenwind und ich werde mich darauf vorbereiten. Da er aber eben doch sichtbar drauf reagiert, klar, mit einem 107er Average, also ist ja auch alles gut, wenn man so drauf reagiert, aber kann das für ihn natürlich auch zum Problem werden und das will man hier unterbinden. Ob das so der richtige Weg war, weil jetzt machen wir das Fass auf, man hätte das auch irgendwie abmoderieren können, auf andere Art und Weise und dann wäre das Thema auch vielleicht schnell wieder versackt, aber so ist es natürlich das Gesprächsthema.
Besondere Situation natürlich auch irgendwie 35 Sekunden nach dem verwandelten Match, statt da so ein Interview zu geben. Das ist ja analog zu, ich sag mal, den Field-Interviews beim Fußball. Ne? Also wenn dann da irgendwie ZDF-Reporter Nils Kaben, Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale irgendwie eine seiner Meinung nach nicht ganz so schlaue Frage stellt, wie auch immer. In erster Linie bin ich froh, dass wir Zeuge geworden sind eines solchen Dramas. Es hätte auch ein ganz banales 4-0 werden können und Littler wischt dann irgendwie so halbwegs entspannt über alles hinweg und auch über die Fragen. Ist jetzt nicht der Fall und dementsprechend ja vielleicht auch eine kleine Hoffnung für die Konkurrenz, ne? Dass irgendwie das Publikum da jetzt noch ein größerer Faktor wird. Und ja, Littler macht es sich dadurch nicht einfacher, aber um die Klammer so ein bisschen zu schließen, man muss wirklich seine Leistung sportlich krass würdigen, weil egal wie negativ er das auffasst, wie widrig seiner Auffassung nach die Bedingungen sind, das Umfeld, es schadet ja seinem Spiel 0,0.
Man muss aber auch nochmal Rob Cross loben. Das war ein Spieler, der hat vor ein paar Wochen noch um die Teilnahme an der EDC gekämpft.
Damon Hatter wäre 4-0 hier rausgegangen, jede Wette.
Der hat über den Herbst seine Leistung wieder wunderbar zusammengekriegt. Das muss man respektieren. Der spielt auch hier, er spielt 98 Punkte im Schnitt, spielt 40% auf die Doppel. Also eine Leistung, die man ihm vor ein paar Wochen vielleicht nicht zugetraut hätte. Ich denke, einige hätten ihn vielleicht aus dem Turnier auch schon früher rausgetippt. Respekt, dass er hier so hat gegenhalten können. Mal gucken, was er da jetzt im nächsten Jahr draus macht.
In der Weltrangliste fällt er trotzdem ein paar Plätze runter, die kann er nicht halten, weil er ja ein Halbfinale zu verteidigen hatte, damals übrigens auch gegen Luke Littler raus. Apropos Luke Littler, wir bleiben jetzt nochmal ganz kurz auch bei ihm, denn er ist natürlich ein Spieler, der in der Premier League ganz sicher mit dabei ist und die Premier League wird auch jetzt nochmal ganz kurz Thema sein. Luke Littler, Luke Humphreys, Michael van Gerwen sind so die einzigen drei Namen, über die man wirklich gar nicht mehr reden muss. Ich würde sagen, so gut wie safe, 99% Bereich sind wir da, hier in Van Veen, sehr gute Chancen, Stand jetzt Johnny Clayton, Stephen Bunting, Josh Rock, Gavin Price wären so meine Namen. Also vielleicht Rock vor Bunting natürlich setzen. Bunting ist aus dem Turnier raus, aber ich glaube immer noch dran, dass Bunting und auch Price Stand jetzt zu den 8 Spielern gehören. Wenn 10 Teilnehmer, würde ich auf Noppert und Espinel erweitern. Großes Fragezeichen, was so über allem steht, ist Gary Anderson. Kann sich jetzt auch erledigen von selbst, ne, wenn er gegen Michael van Gerwen heute rausgehen sollte, aber warten wir mal ab. Und ansonsten haben wir natürlich die Außenseiterkandidaten, die sich hier mit einem Finale hier eben dann auch reinspielen, Finale oder Sieg. Nur der Vollständigkeit halber, Ryan Searle, Luke Woodhouse, Christoph Ratajski, Andreas Harrison, Kevin Dutz, Charlie Manby und Justin Hood. Also, dass wir gerade die Letztgenannten jetzt nochmal im Premier League-Kontext erwähnen müssen, das hätte man vor dem Turnier auch nicht zu träumen gewagt. Aber würdest du in irgendeiner Personalie, um das kurz zu halten, Einspruch erheben oder hast du sonst noch irgendeinen Gedanken dazu zur Ist-Lage?
Ich würde die Auflistung exakt genauso machen. Ich sehe sie identisch wie du, von daher können wir das kurz halten. Ich glaube, Anderson in der Premier League erleben wir nur, wenn er ins Finale kommt. Ansonsten wird er sagen, mache ich nicht. Und das wird man respektieren, weil die anderen Spieler auch interessant sind. Und genau, damit ist da heute alles dazu gesagt. Wer weiß, wie wir es nach dem morgigen Turniertag sehen, ob da nochmal leichte Verschiebungen reinkommen, hängt wahrscheinlich insbesondere an den Außenseitern.
Und darüber sprechen wir jetzt sofort. Vielleicht noch ein Thema, was jetzt auch nochmal aufgekommen ist. Stephen Bunting hat sich nach seinem WM-Aus jetzt mit sehr emotionalen Worten nochmal geäußert und hat auch, ja, gegen natürlich die Beleidigung im Internet gewettert und das auch völlig zu Recht und hat das Ganze jetzt aus meiner Sicht aber dann doch ein bisschen kurios irgendwie connected, so nach dem Motto, also das, was Toby Bunting, sein Sohn, abkriegen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass es too much ist. Ich finde, also man kann jetzt keinerlei Teilschuld irgendwie an die Buntings vergeben, wenn jemand ausfällig wird gegenüber einem Minderjährigen. Aber durch dieses zur Schaustellen irgendwie und durch dieses permanente in den Mittelpunkt heben auch von Toby Bunting, er war ja fast mehr im Fokus als sein Vater bei diesem Turnier, finde ich, kann man da auch ein bisschen Kritik ansetzen und kritisch würde ich dann auch das bewerten, was Bunting mit seinem Sohn jetzt in 26 als Reaktion auf das Ganze vorhat. Ja, also der Ganze ist jetzt, der Junge ist jetzt im Kreuzfeuer von Online-Hass und so unsäglichem Scheiß und als Reaktion mache ich jetzt einfach nicht, dass ich vielleicht mal bedenke, wie gehe ich da jetzt mal gegen vor, wie kann ich das irgendwie wohl temperiert angehen, sodass ich vielleicht da nicht dem Ganzen noch Tür und Tor öffne, sondern ja, ich mache jetzt noch mehr mit dem Social Media Stuff. Weiß ich alles nicht. Also, ob das so cool ist.
Wir haben gerade bei der Familie Littler über die Frage eines Mediators oder eines Mediums, das so ein bisschen regulierend eingreift, gesprochen. Und ich glaube, das ist das, was hier fehlt. Und vielleicht sollte Stephen Bunting mal bei der Familie Anderson nachfragen. Die sind in einer ähnlichen Situation. Ty Anderson, wir haben gestern den auch thematisiert, ist auch viel im Fernsehen, geht auch durchaus mal emotional mit oder sitzt bei den Spielen, wird aber nicht vor irgendwelche YouTube-Videos gestellt oder sonst wie. Ich sehe es ähnlich wie du. Also genau.
Ich finde, das ist halt mittlerweile fast so ein Level, wie wir kennen dieses Thema. Zeige ich meine Kinder in sozialen Medien auf meinem Profil oder so. Da gibt es ja, es gibt ja junge Eltern, die zeigen ihre 5-Jährigen das ganze Leben von denen irgendwie. Dann gibt es die, die sie auch zeigen, aber dann immer einen Filter drüber legen oder so, ne? Weil wir wissen auch alles, was für ein Schindluder mit betrieben werden kann. Und es ist für mich so ein bisschen sehenden Auges in die Katastrophe und ich denke irgendwie nur so von 12 bis mittags.
Ich finde, es ist aber was anderes, ob ich jetzt ein Kind auf dem WhatsApp-Profil, was nur meine Freunde quasi haben, mit drauf habe. Ich mache sowas nicht.
Ich meine jetzt so öffentliches Insta-Profil,
ja,
oder so, ne?
Klar, ja. Öffentliches Insta-Profil, auch da ist meine Einstellung, haben meine Kinder nichts verloren. Aber Das muss jeder wissen, wie er es nutzt. Und jeder nutzt ja auch einen Insta-Kanal oder sowas unterschiedlich. Viele teilen da ihr Leben mit, dass die Freunde wissen, was irgendwie los ist. Aber das hier ist ja eine Person des öffentlichen Interesses. Und es gibt keine Rechtfertigung für Hasskommentare. Das ist ein Riesenproblem. Trotzdem würde ich der Familie raten, mich mal zu hinterfragen, ob es eben sein muss, dass ich meinen 10- oder 13-jährigen Sohn auf jedes meiner YouTube-Videos, immer in meinem TikTok-Kanal, auf meinem Insta-Account mit in die Öffentlichkeit ziehe.
Vor allem verheizen Sie ihn doch gerade. Es geht ja auch nicht immer nur um Hass und Liebe, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Und ich sage jetzt auch ganz offen, das wird jetzt auch keinen wundern nach den letzten Folgen, ich bin so ein bisschen überdrüssig und mich nervt das einfach, wenn dann nach jeder tollen Aufnahme oder nach jeder schlechten Toby Bunting eingeblendet wird.
Ja, wobei dafür kann Steven Bunting jetzt wieder nichts, dass Toby Bunting dann
von Sky... Na, indirekt Sky halt schon, wenn ich ihn halt mitnehme zum Pre-Match-Interview und allem. Ne?
Ja, aber genau, das ist der Punkt, den ich eigentlich machen will. Also der Sohn von Gary Anderson wird bei der WM auch eingeblendet, wenn er aufspringt. Aber der Sohn von Gary Anderson findet zwischendrin auf Social Media, TikTok, sonst wo, überhaupt nicht statt. Oder vielleicht nehme ich ihn da nicht wahr. Ich bin auch nicht auf allen Kanälen dauernd unterwegs. Und von daher denke ich schon, dass eine Familie hier eine steuernde Funktion haben kann und dass eben Familie Bunting vielleicht dort mal nachfragen sollte, wie macht ihr das eigentlich oder wie handhabt ihr das eigentlich? Nichts rechtfertigt diese Kommentare, aber ich kann nicht den armen Kerl selber in die Öffentlichkeit ziehen. Es sind ja nicht die User und es sind nicht die oder die Leute, die sich das anschauen, die es sind nicht Paparazzi, die Fotos von dem Sohn machen, sondern es ist der eigene Vater, der ihn immer mit ins Bild zieht, der ihn der ihn so exponiert. Und dann gibt es leider in der heutigen Zeit Menschen, die mit Häme und leider auch Hass reagieren, wenn dann mal was schief geht. Und die Konsequenz, also das, ich verstehe nicht, wie man diese Zusammenhänge nicht sehen kann. Vielleicht bin auch ich der es nicht kapiert, aber also ich finde Familie Anderson, Familie Bunting, nimm noch Familie Van Gerven, der hat jetzt sogar familiäres Trouble. Ja, der hat dann einmal bei den World Series Finals seine Tochter mit auf der Bühne, zeigt sie auch ins Bild, aber dann findet die auf seinen Kanälen auch wieder nicht statt und ich glaube, die kriegt keinen Hate ab.
Beziehungsweise, ich glaube, sie findet auf den Kanälen statt, aber nicht dann bei den Übertragungen. Das ist ja eigentlich gar kein Faktor. Ne? Gut, also wir sind jetzt auch hier fast zum Erziehungspodcast geworden, aber unsere Expertise liegt dann eher woanders. Und deswegen zum Abschluss jetzt der Blick auf die Darts-WM-Tag Nummer 17. Der erste Tag 17 einer WM in der Geschichte. Auch das ist ja jetzt eine Neuerung. Ja. Ansonsten wären wir jetzt schon durch nach 16 Tagen. Aber nein, wir gehen jetzt in den Achtelfinal. Dienstag mit folgender Nachmittagssession: Luke Woodhouse gegen Christoph Ratajski, Johnny Clayton gegen Andreas Harrison und Justin Hood gegen Josh Rock. Ganz kurz, drei Favoriten. Auf welche Namen würdest du gehen, jetzt ohne die ganz großen Deep Dives hier in die Partien? Und dann würde ich auch nachlegen und vorlegen bei der Evening Session.
Ich gehe auf Woodhouse, Clayton und Hood.
Ich gehe auf Ratajski, Clayton und Rock, weil Hood so ein bisschen die Erkältung durchkommt und mich Rock dann doch sehr überzeugt hat. Deswegen, ja, bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Evening Session, Manby gegen Van Veen ist für mich, also das muss Van Veen regeln. Manby spielt auf einem sehr, sehr guten Niveau, hat auch Momente, aber hat nicht das Grundniveau eines Rian Van Veen. Michael van Gerven, Gary Anderson. Was haben wir herausgefunden? 75. Duell oder so ist wirklich so ein kleiner El Clasico des Darts-Sports. In den letzten Jahren gar nicht mehr so oft gegeben, das Duell. Ich freue mich enorm drauf. Befürchte so ein bisschen, dass wir vielleicht enttäuscht werden. Das hat es auch schon oft gegeben bei solchen Duellen, aber wollen wir jetzt mal optimistisch dran gehen. Anderson eigentlich der etwas bessere Spieler in den letzten Partien. Sehe ihn aber vielleicht gegen MVG eher ein bisschen in der Doppelquote fallen und am Ende bin ich tendenziell bei Michael van Gerven. Letztes Spiel Humphreys gegen Dudes. Das wird Humphreys schon machen, wenngleich ich mir da auch vorstellen kann, dass es vielleicht enger wird als gedacht. Aber ja, also wahrscheinlich haben wir bei Van Gerven Anderson das größte Diskussionsthema bei der Abendsession.
Also ich denke, genau, hier gibt es keinen Dissens. Also Van Veen und Humphreys sind safe. Und MVG Gary Anderson hat das Potenzial, der ganz große Banger zu sein, hat auch das Potenzial, die Enttäuschung zu sein. Es ist das von euch so oft zitierte Hornberger Schießen so ein bisschen, welche Richtung das ausgehen kann. Ich kann und will mich da nicht festlegen. Ja, nee, ich müsste würfeln. Wahrscheinlich wäre ich auch ein bisschen mehr bei MVG, der mir einfach wirklich gut gefällt. Gary Anderson gefällt mir aber auch gut. Trotzdem in diesem Clash, ja, 55-45 MVG.
Und damit halten wir es fest und machen den Deckel drauf auf diese Folge nach WM-Tag Nummer 16 bei der PDC WM 2026. Der letzte Darts-Tag in diesem Jahr steht an und wir melden uns dann nochmal in 24 Stunden hier aus dem Hotelzimmer in London. Und ja, danke dir, Jan, wie immer. Danke euch fürs Zuhören. Hinterlasst gerne einen Kommentar und vor allen Dingen teilt das Ding, liked das Ding. Ja, und wenn ihr nicht abonniert habt, dann wird es jetzt aber Zeit. Noch könnt ihr das in diesem Jahr bewerkstelligen. Also danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
Tschüss auch meinerseits.